Matt oder glänzend? Der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast der Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Unger.
Ich bin Peter Müller.
Und bei uns zu Gast ist
heute Christopher Rau.
Christopher Rau hat einen weiten Weg hinter sich, von der Steiermark über Oberfranken in die Oberpfalz. Und Zeit ist ein großer Faktor in seiner Art der Fotografie. Wer glaubt, Langzeitbelichtung endet bei 15 Sekunden? Fragen wir mal den Christopher, was war deine längste Belichtung?
Also meine längste Belichtungszeit vor einer erfolgreichen Aufnahme, möchte ich gleich dazu sagen, war bestimmt ein knappes Jahr. Also wirklich knapp 12 Monate durchgehende Belichtung meines Aufnahmemediums.
Okay, wie wechseln wir so schnell die Akkus, dass das weiterläuft?
Genau, das war der große Punkt, wo ich eigentlich auf diese spezielle Art der Langzeitbelichtung der Solargrafik gestoßen bin. Genau, wie jetzt der Alexander vorhin schon gesagt hatte, so für den normalen Kamera-User endet eigentlich die normale Belichtung, die Langzeitbelichtung ungefähr so bei 15, 30 Sekunden, je nachdem, was die Kamera hergibt oder vielleicht durch auch noch einmal wegen einem externen Auslöser ran, der dann noch wegen länger belichten kann. Aber das ist einfach dann stößt man digital an Grenzen, wo dann einfach dann die Datenrate, die Stromversorgung, sonst was reinkommt. Deswegen klappt es eigentlich nur komplett analog.
Komplett analog heißt, du, ich gehe mal einen Schritt zurück, Solargrafie, das Wort bedeutet ja Zeichnen mit Licht, Zeichnen mit Sonne.
Genau.
Es ist keine elektronische Kamera, also sind wir im Bereich der Kamera Obscura.
Richtig, genau.
So, für alle, die es noch nicht kennen, die Kamera Obscura, das ist also nicht nur ein Kino in Prag, das ist auch ein technisches Gerät. Im Prinzip ist es eine Box. Vorne ist ein kleines Loch drin.
Richtig, genau.
Und hinten ist so eine Art lichtempfindliches Material.
Richtig, genau. Die einfachste Art tatsächlich, eine Kamera bauen zu können, ohne jedes Linsensystem und sonstiges.
Lochkamera.
Peter, wir wollten ein bisschen intellektuell heute an die Sache herangehen.
Dann habt ihr mich als falschen Podcast-Host dabei.
Doch, das weißt du doch. Dann zurück zu Christopher. Wie kommt man denn auf die Idee?
Angefangen hatte das eigentlich durch ein Weihnachtsgeschenk meiner Eltern. Ist jetzt schon bestimmt 15 Jahre her, die ganze Geschichte, dass ich mir von ihnen einen ND-Graufilter schenken lassen habe, eben um auch jetzt halt Langzeitbelichtungen bei Tageslicht jetzt halt vornehmen zu können. Also jetzt halt so die Klassiker jetzt halt eben Wasserringe verfließen lassen, die Wolken sonstiges Menschen verschwinden lassen, jetzt halt vor belebten Plätzen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist eigentlich echt eine feine Geschichte, was man dann da damit eigentlich sichtbar machen kann oder auch unsichtbar machen kann. Und dann hatte ich mich dann da damit ein wenig beschäftigt, wie kann man denn das noch ein wenig verlängern und wie kann man denn das noch ein wenig, ja, wie kann man, wo sind da die Grenzen eigentlich? Und dann bin ich dann durch etwas Recherche, bin ich dann auf Werke eines bekannten deutschen Fotografen aus New York gestoßen. Leider ist mir der Name gerade entfallen, muss ich zugeben. Und der hatte Aufnahmen gemacht, wo wirklich Wolkenkratzer gebaut worden sind und hat den Bauprozess mit einer Langzeitbelichtung festgehalten. Und von diesen Aufnahmen war ich sowas von fasziniert, dass man da das dann quasi eine gewisse Dynamik wirklich auf einer Aufnahme drauf hat, vom Fundament graben bis hin zum fertigen Gebäude, dachte ich mir, also sowas, das musst du auch mal ausprobieren.
Ich muss mal kurz reingrätschen, nur um es nochmal zu verdeutlichen. Das sind keine Serienaufnahmen, die danach ineinander kopiert werden, sondern das ist eine einzige Aufnahme mit einer Belichtungszeit von eine Woche?
Richtig.
Wochen, einen Monat.
Monate bis hin zur praxishalber ein Jahr ungefähr. Ja.
Hinten haben wir gesagt, in der Schachtel, in der Obscura, ist ein lichtempfindliches Material drin. Was benutzt du da? 6x6 Film oder 18-24?
Das war jetzt eben dann der nächste Schritt. Ich habe mir gedacht, Mensch, wie kann man das denn umsetzen? Jetzt erzählt Zeit, wo diese zum Beispiel diese New York-Aufnahmen aufgenommen worden sind, da stand auch wirklich ein großer technischer Aufwand dahinter. Also das waren wirklich dann fest installierte, richtige Kameras, möchte ich sagen, mit optischen Systemen und wirklich dann auch mit niedrigst empfindlichen Planfilmen und sonstiges. Und das war jetzt für mich nicht umzusetzen. Deswegen habe ich geschaut, Mensch, wie kann man das denn einfacher machen? Und da gibt es dann scheinbar schon seit den 90er Jahren, in Schweden hat es scheinbar einer angefangen, eben mit diesen Solargraphien mit Hilfe von Lochkameras. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ein Wengler, so analoges Zeug hast eh auch daheim, weil du immer ganz gerne mal, die analoge Kamera ausführst und in der Dunkelkammer ein wenig vergrößerst. Und da bin ich drauf gekommen, jawohl, man nehme eine leere Getränkedose, eine leere Filmdose, sonstiges. Hauptsache, es ist klein, kompakt, ich kann ein Loch neu machen und es ist dann lichtdicht verschlossen und da kommt tatsächlich einfach ein Schwarz-Weiß-Fotopapier hinten rein. Ein ganz normales PE-Papier, also das hat sich jetzt am meisten bewährt und das ist mein Aufnahmemedium.
Ich höre zu.
Peter ist noch so ein bisschen fasziniert von der Idee, eine Kamera, egal wie teuer und selbst gebaut nehme ich mal an, oder?
Selbst gebaut und kostet quasi nichts.
Ich habe bei mir im Kopf war jetzt einfach so ein Gedanke, okay, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie ein Lochkamera funktioniert, aber was ich mir immer gefragt habe, wie kriegt man damit einigermaßen ein scharfes Bild? Weil ich habe kein optisches System, das dafür sorgt, dass ich hier irgendwas fokussieren kann. Das war das was gerade bei mir im Kopf vorgegangen ist. Dass man nicht, okay, eigentlich muss man dann den Abstand zwischen Loch und Film so wählen, dass da irgendwie was Sinnvolles dabei rauskommt.
Da arbeitet jetzt dann diese minimal große Blende für an, dass man mehr oder weniger, man hat... Kann man sagen, es ist ein Kompromiss. Man hat jetzt keinen kompletten, man hat keinen Schärfepunkt an sich, sondern es ist immer leicht den unscharf, muss man echt sagen, so eine Lochkamera. Aber deswegen reicht dann eben trotzdem diese, wo man was erkennt, quasi vom absoluten Nahpunkt bis unendlich. Also das ist eigentlich quasi der Fokus, ist jetzt nicht so ganz relevant. Ich meine, jetzt die Aufnahmen, die dabei rauskommen, die können an sich jetzt nicht 100% gestochen scharf sein, weil in einem Jahr oder in Wochen, Monaten, es bewegt sich alles immer zu. Und das macht eigentlich dann den ganzen Reiz aus, dass das dann keine jetzt bis auf den letzten Bildpunkt, bis aufs letzte Silbermolekül klar abdifferenzierte Bilder sind, sondern die erscheinen fast immer irgendwie so, traumhaft, kann man eigentlich fast sagen. Also man erkennt wirklich dann statische große Sachen drauf, eben als prägendes Element am Himmel immer die Bahn der Sonne, welche sich da reinbrennt in das Aufnahmemedium. Und dann kann man sich über den Gedanken selber noch über die Interpretation der Aufnahme machen.
Ich bin jetzt hier gerade auf deiner Internetseite drauf und schaue mir die Solargraphien parallel hier an. Und ich bin jetzt auf einer, wo ich einen Waldbäume sehe, keine Ahnung, irgendwo auf dem Hügel und man sieht halt Bäume. Und sie sind auf jeden Fall so scharf, dass ich sagen kann, okay, das hier ist eindeutig ein Laubbaum, das ist ein Nadelbaum und so weiter.
Ja, ja.
Und das ist das, was mich jetzt gerade einfach fasziniert. Okay, wie kriege ich das überhaupt auf die Reihe mit, ohne irgendwie ein optisches Hilfsmittel, das hinzukriegen?
Genau, und da arbeitet einfach, muss man sagen, werde ich die Physik für uns. Und das ist dann ein Punkt, wo man sich wenige Gedanken drüber macht. Dafür kann man sich dann über ganz andere Sachen dann wirklich dann mehr Gedanken machen. Wie befestige ich dann, wo dann überhaupt meine kleine Lochkamera und so weiter dran? Weil ich kann jetzt halt natürlich, je größer, umso besser würde die Bildqualität, umso stabiler würde auch dann meine ganze Kamera eigentlich dann positioniert werden können über diese lange Zeit. Aber der große Punkt ist das, die Sache muss möglichst unauffällig sein, dass man damit niemanden stört und damit man keine neugierigen Blicke jetzt halt auf diese Kamera während dieser Zeit lenkt, weil da arbeiten natürlich dann auch wieder neugierige Mitmenschen gegen einen, die dann gerne mal reingucken in so eine Box und dann ist die Aufnahme halt leider kaputt.
Aufmachen, hell, durch.
Ja.
Das wäre jetzt gerade so ein Gedanke von mir gewesen. Du planst eine Aufnahme mit 6 Monaten Belichtungszeit oder ein Jahr und hinterher stellst du fest, wenn du fertig bist, war wohl nichts. Kommt auch vor.
Das ist tatsächlich die Regel, möchte ich fast sagen. Also der Ausschuss vor die Aufnahmen, also kann man sagen, je nach Saison sind so zwischen 70% und 90%, ist tatsächlich einfach Ausschuss. Und da ist viel Zeit dabei, wo dann leider jetzt sinnlos oder halt jetzt eben nicht das Ergebnis dann geliefert haben, wo man sich gewünscht hätte. Und da spielen verschiedenste Faktoren rein. Also gerade in der Natur draußen eben, dass dann tatsächlich sich Vögel für diese Sachen interessieren und dann diese Lochblende dann aufpicken zum Beispiel, dann ist die Aufnahme kaputt. Oder wir haben mal ein recht ein Starkregenereignis zum Beispiel und dann läuft die Dose voll mit Wasser. Dann löst sich dann dieses Fotopapier natürlich dann von selbst dann auf. Also man braucht wirklich eine große, große, viel Geduld, möchte ich sagen, und Frustrationstoleranz.
Und neugierige Eichhörnchen gibt es dann auch immer nachschauen, oder? Was da drin ist?
Alles, was kreucht und fleucht, interessiert sich meistens dann über kurz oder lang einmal für so einen Gegenstand, der da in der Natur deponiert ist.
Ist schon mal vorgekommen, dass zufälligerweise Spinne genau ihr Netz vor der Lochkamera gebaut hat?
Das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen, dass das auch schon vorkommen ist, aber aufgrund dessen, dass dann trotzdem ja das Netz sich immer wieder bewegt und dann wahrscheinlich dann nach einigen Wochen dann wieder dann mitsamt der Spinne dann weg ist, macht es jetzt, das macht wenigstens einmal nichts aus, tatsächlich.
Aber nicht so, dass die irgendwo an einem Baum festgemacht ist und dann kommt der Waldbesitzer und sagt, guter Christbaum, den fäll ich mal und dann ist auch die ganze Kamera weg.
Da muss man sich tatsächlich vorher wenn Gedanken machen, eben, dass man mal ungefähr mitdenkt, von wegen, Mensch, wo könnte jetzt meine Lochkamera am wenigsten jetzt dann die nächste Zeit stören und wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die auch dann wirklich dann diese Zeit dann draußen übersteht. Und da möchte ich auch gleich nochmal anmerken, mir ist es ganz wichtig, dass hinterher nichts dann tatsächlich dann draußen zurückbleibt. Also die ganzen Sachen, was ich draußen auch ausbringe, die werden dann hinterher noch der entsprechenden Aufnahmezeit dann wieder eingesammelt. Und dass man das bloß nochmal mit dazu sagt.
Also kein Fotograf lässt seine Kamera im Wald liegen, dann nur weil er das Bild schon mal fertig gemacht hat. Nicht mal, wenn es eine Getränkedose ist.
Nicht mal, wenn es, oder gerade eben dann auch, wenn es eine Getränkedose ist, genau. Also wir wollen unsere Bilder so aufnehmen, wie wir es vorgefunden haben und dann nichts hinterlassen, außer unsere Fußabdrücke.
Wie viele Aufnahmen hast du dann parallel laufen?
Also aktuell sind es, denke ich, knapp 20 Kameras, wo ich jetzt parallel laufen gehabt habe. Je nachdem, wie motiviert man tatsächlich was, waren es einmal auch schon mal deutlich mehr. Es waren auch schon mal vielleicht bloß 4, 5 oder sowas, dann echt jetzt wie an leicht zugänglichen Sachen. Und im Laufe der Zeit, also diese Solargrafien begleiten mich jetzt trotzdem schon mal, kann man sagen, also jetzt gut 10 Jahre. Und da hat man schon viel ausprobiert. Es hat viel nicht geklappt. Und eben von der Erfahrung kann man jetzt halt auf jeden Fall zehren und der Sache dann weiter nachgehen.
Ich sehe jetzt zum Beispiel einen Schneeberg oben. Es schaut nach, keine Ahnung, einem Monat oder sowas aus. Nee, es muss länger sein.
Tatsächlich ein halbes Jahr.
Das geht ja wirklich von Elfenirding bis Dreifuhr Sonnenstand. Aber das ist ja so eine Art, wo viele Leute unterwegs sind, viele Wanderer unterwegs sind, Spaziergänger und so weiter.
Genau, das ist dann wirklich reines Glück, stellenweise, muss man wirklich sagen. Also ich schaue dann schon mal, dass ich halt diese kleinen Filmdosen haben sich echt am besten bewährt vom ganz normalen Kleinbildfilm. Ich hatte auch schon mal mit Getränkedosen experimentiert. Die hatte ich dann ein wenig so Tarnfarben lackiert, kann man fast sagen, ein wenig so mit Braun- und Grüntönen und sonst was alles. Aber die waren trotzdem echt jetzt wie immer zu präsent, muss man sagen. Und deswegen haben sich jetzt dann diese kleinen Formate eigentlich am besten bewährt, weil da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass man dann die dann hinterher wieder einsammeln kann und tatsächlich, wenn man dann sich dann das Negativ dann da, wo wenn wir bestimmt noch drauf kommen über den ganzen Prozess dann hinterher, wo es dann eigentlich erst noch anfängt, kann man auch da eine vernünftige Bildqualität dann eigentlich dann rausziehen.
Jetzt bin ja ich ein Fotograf, der gerne mal irgendwo irgendwas vergisst. Wenn ich irgendwo bin, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 100% Ausrüstung zurückkomme, die ist... Wie merkst du dir dann eigentlich die ganzen Standorte, abgesehen von GPS oder sowas? Ich meine, die Natur verändert sich ja in einem Jahr.
Werbung. Unser Podcast-Tipp diese Woche ist definitiv kein Fehlpass.
Zwei Amateure sprechen über Fußball. Fehlpass, das ist der Podcast über den Amateurfußball, präsentiert von den Oberpfalz Medien. Gastgeber sind Julian Trager und Matthias Schöckelmann. Ein Tipp. Nicht nur für Sportfans.
Werbung Ende.
Das ist absolut richtig. Das verändert sich immer zu und das macht eigentlich auch den Reiz aus, dass man, weil es dann halt wirklich an gewisse Punkte regelmäßig wieder hinkommt und man sich denkt von wegen, Mensch, jawohl, da hat jetzt der Beugenkäfer zugeschlagen, wie auch immer. Aber das regelt bei mir einfach eine Excel-Liste, muss man tatsächlich sagen. Wenn ich was ausgebracht habe, dann kommt es in eine Excel-Liste rein, da steht an meiner ganzen Kameras durchnummeriert drinnen. Und nach den jetzt die Dart oder der Zeitraum, wo ich dann meine Lochkameras aufhänge, eigentlich immer ziemlich definiert ist durch die Sonnenwende. Ja, ist das eigentlich relativ einfach, trotzdem muss man sagen, durch den Überblick zu behalten tatsächlich.
Durch die Sonnenwende definiert? Das heißt, du gehst zum, keine Ahnung, Frühjahrssonnenwende, Herbstsonnenwende raus? Oder machst du zum Tag- und Nachtgleiche?
Genau, immer dann quasi eben dann zum absoluten Scheitelpunkt von unserer Sonnenlaufbahn empfiehlt sich immer diese Kamera, diese Lochkameras dann eigentlich aufzuhängen, dass man eben wirklich einmal vorhat, jetzt halt einen ganzen Sonnenzyklus mal so ein halbes Jahr zu verfolgen, hat man dort damit die besten Erfolgschancen. Ich hatte auch schon mal anfangs natürlich, wie ich die Sache dann jetzt halt begonnen hatte, einfach so unterm Jahr schon mal die Sachen rausgehängt und dann eben gerade noch so Sachen mit Tag- und Nachtgleiche, dann baut sich der, geht dann die Sonne mit höher, dann fällt sie dann nach einem Vierteljahr wieder, dann überlagern sich die Bahnen tatsächlich und dann schaut es nicht mehr ganz so schön aus. Und wieso, wenn man eben wirklich dann eben jetzt von vor Weihnachten bis nach einem Sommer oder vom Sommer bis dann kurz vor Weihnachten dann die Sachen draußen hängen lässt, da hat man wirklich dann für jeden Sonnentag, was wir haben, hat man eine schön differenzierte, so eine Bahn der Sonne am Horizont dann drauf und das macht eben den Reiz der ganzen Aufnahmen aus.
Du hast jetzt gerade so gesagt, du hängst kleine Dose raus, lichtempfindliches Material ist drin und irgendwann holst du das Teil wieder ab. Wie geht's denn dann weiter?
Und das ist dann tatsächlich eigentlich auch nochmal der sehr spannende Teil. Ich meine, jetzt in der jetzt unter Rotlicht schneide ich dann mein lichtempfindliches Material dann entsprechend zurecht, tue das in die Dose rein, verklebe meinen Verschluss, dass kein Licht reinkommt. Ich gehe dann raus, hänge die Dose auf und nach einem halben Jahr später ist die Dose noch da. Ich freue mich wunderbar, ich nehme die Dose wieder mit. Dann
gehst raus, Dose ist noch da, du schaust gleich nach, oder?
Das sollte man tun, Licht tatsächlich vermeiden. Also dann wird dann die Kamera wieder dann einfach mit dem Klebeband, was auch immer, wieder verschlossen und dann sammle ich mein ganzes Zeug und dann geht es wieder heim, wieder dann in einen dunklen Raum, nur Rotlicht ist erlaubt und dann kann man dann nach der ganzen langen Zeit tatsächlich das erste Mal die Dose wieder öffnen und kann einen Blick auf die Aufnahme werfen, welche dort während der Zeit entstanden ist. Und das ist dann wirklich ein sehr spannender Moment. Was sieht man drauf? Sieht man was drauf, das was man erwartet hat, vielleicht auch mal ganz was Unerwartetes? Und wenn man dann diese Dose öffnet, ist dann tatsächlich auf diesem Papier ein fertiges Negativ drauf zu erkennen. Das ist dann auch immer sehr interessant, weil man nicht steuern kann, wie schaut dieses Negativ aus. Obwohl wir ja gesagt haben, es ist ein Schwarz-Weiß-Negativpapier, sind da ja trotzdem auch schon für die Arbeit im Labor, sind da gewisse Entwicklungszusätze schon eingelagert, dass das einfach dann schneller geht. Und diese Entwicklungszusätze und Hilfsstoffe, die reagieren über den langen Belichtungszeitraum mit der Luftfeuchtigkeit, mit sonst was alles, mit den Temperaturen. Und dann entwickelt sich, kann man sagen, auf diesem Papier die Aufnahme während der Belichtung selbst. Also nach einigen wenigen Wochen erkennt man schon die Silhouetten von der Landschaft drauf und dann eben wirklich für jeden Tag, wo dann die Sonne scheint, kommt eine weitere Bahn der Sonne dazu und es wird alles immer deutlicher. Und natürlich das Dankbarste sind hier kontrastreiche jetzt Schneeflächen, Gebäudefronten, sonst irgendwas, da geht es am schnellsten, ansonsten dauert es ein wenig länger. Aber wir haben halt hinterher tatsächlich ein fertiges Negativ. Und mit diesem Negativ wollen wir euch jetzt was anfangen, weil einfach nur so aufheben ist ein wenig doof, man kann es sich nicht angucken und es ist auch sehr, sehr empfindlich tatsächlich. Deswegen wäre jetzt dann die Möglichkeit, dass man es vielleicht mit Photochemie fixiert, unser Negativ, wie man es vom Film her und so weiter auch kennt, aber das funktioniert nicht. Habe ich auch schon ausprobiert, aber du gängst dann durch diese Chemie, gängst dann auch wieder jetzt Details verloren im Papier. Das heißt, man muss es auf der Stelle digitalisieren. Deswegen habe ich dann in meiner Dunkelkammer dann meinen Laptop drin stehen, der auch abgeblendet ist und meinen Scanner. Und dann lege ich dann mein Negativ auf den Scanner auf, schon vorher mit einem definierten Scanbereich, dass da kein Vorscan sonst was stattfindet. Und dann drücke ich auf Scannen, jawohl, der Scanner läuft durch. Und dann habe ich dann mein analoges Negativ dann digitalisiert. Und dann hinterher existiert es auch nur noch jetzt digital, weil durch die Belichtung mit dem Scanner wird es negativ zerstört. Und das ist eigentlich, weil ich dann der Knackpunkt, was die Solargraphie wirklich erfasst, wegen Magie, möchte ich fast sagen, also eigentlich dann einhaucht, weil man eben da über den ganzen Prozess, man wartet ewig drauf, dass man ein Ergebnis hat und so weiter. Und dann, damit man was damit anfangen kann, muss man eigentlich dann das, wo man drauf gerade hat, zerstören.
Das heißt, es sind absolute Unikate, was aus der Dose rauskommt und das nur dadurch bewahrt wird, dass du es zerstörst.
Richtig, richtig. Und das macht eigentlich, wenn man so ein bisschen über nachdenkt, ist eigentlich schon ja, fast ein philosophischer Ansatz, muss man tatsächlich sagen. Also, genau.
Ich überlege jetzt gerade, ob es eine Möglichkeit gibt, sowas dann trotzdem zu bewahren, das negativ zu sichern.
Wie schon gesagt, also eben jetzt halt eben mit Photochemie kann man es natürlich dann schon fixieren. Ich habe jetzt auch tatsächlich jedes negativ schon aufgehoben, was ich dann, was jetzt halt aufhebenswert gewesen war, eben auch in einer jetzt halt geschlossenen Blechdose drin. Aber eben jetzt halt eben die Fülle an Details ist einfach nicht mehr drauf zu erkennen. Okay. Das ist echt ganz spannend, sobald man dann eben dann den Scanner dann öffnet und sich das negativ anschaut, man sieht richtig, wie das dann einfach insgesamt dann. Ja, wie will man sagen? Also vorher haben wir relativ klar differenziertes eben weiß und sonst was dann drauf und dann wird es einfach halt ein grauer Matsch, möchte ich fast sagen. Also es bringt nichts, damit nochmal was anzufangen.
Das ist aber jetzt keine Fotografie, die, ja, ich sag mal, die breite Masse als Kunden anspricht.
Tatsächlich ist das schon wirklich. Die Leute müssen sich damit ein wenig mal kurz beschäftigt haben, damit sie das eigentlich einsortieren können, was sehe ich da eigentlich? Weil ansonsten kennt es jetzt da, ich jetzt was AI-generiertes sah. Es kennt euch jetzt wie halt jetzt was komplett andere aus einer anderen Kunstrichtung eigentlich kommen. Und eigentlich dann erst einmal mit den Leuten mal ins Gespräch kommt und sagt von wegen, Mensch, schau mal her, mit derer Filmdosen habe ich die und die Aufnahmen, in der und der Zeit aufgenommen. Dann denken sie sich, ach jawohl, Mensch, das ist voll eigentlich, oh, das ist eigentlich ganz interessant. Und jawohl, jetzt erkenne ich da tatsächlich, das da hinten, das kennt vielleicht der Kirchturm von Weißenstadt, oder das ist ihm jetzt tatsächlich das Backüfele am Schneeberg. Man muss sich ein wenig damit beschäftigen, damit man das richtig einsortieren kann für sich selber.
Ich stelle es mir gerade vor, Peter, wie viel Geld geben wir zwei für Kameras aus? Wir haben das teuerste Hobby der Welt. Und dann haben wir einen Gast im Studio, dessen Ausrüstung aus einer Plastikdose besteht, die er, wo er hinten irgendwas reingibt, was er dann hinterher auch noch kaputt macht.
Ja, die Dunkelkammer kostet auch noch Geld.
Also Licht ausmachen kostet erstmal gar kein Geld.
Die Runden kosten Geld.
Wir haben jetzt mal so ein bisschen angedeutet, wo viele deiner Aufnahmen entstehen. Können wir sagen, wo es ist, oder hast du dann Angst, dass, ja,
die Kamera... Also, das kennt, werde ich gerne sagen, also halt Großraum, Fichtelgebirge, Iglor, ne, und ansonsten wirklich, wenn ich jetzt auch mal jetzt weiß, zum Beispiel, ich bin jetzt mal, vielleicht jetzt im Grunde vor Weihnachten bin ich vielleicht einmal in München oder sonst wo unterwegs und ich weiß, vielleicht in einem halben Jahr bin ich dienstlich auch wieder unten, dann nehme ich natürlich auch gerne mal so eine Kamera mit und mache die mal ganz woanders fest. Aber natürlich bringt es jetzt nichts, das in Urlaub mitzunehmen, wo ich weiß von wegen, naja, da komme ich die nächsten 10 Jahre nochmal vorbei, dann lohnt es sich nicht, was aufzuhängen.
Wobei, das wäre mal eine echte Langzeitbelichtung. 11 Jahre oder sowas und dann schauen, ob es noch alles da ist.
Tatsächlich, aber da muss man sagen, da müsste man sich dann jetzt halt vielleicht Location suchen, wo jetzt dann von der Witterung her etwas begünstigter sind als jetzt halt mir. Also Grodner, allgemein kann man sagen, die ganze Community, wenn man so sagen will, um die Solargrafien, das ist schon ziemlich ein sehr kleiner Haufen. Also wenn ich da denke, vor 10 Jahren, wenn man das gegoogelt hat oder sowas, da hat man wirklich nur wenige 10.000 jetzt hat eben Schlagworte auf Google gefunden. Mittlerweile ist es vielleicht knapp 3-4 Mal so viel, aber für die digitale Zeit ist das immer noch gar nichts. Aber eben die sozialen Medien verbinden das eben trotzdem. Und da muss ich sagen, da beneidet man stellenweise jetzt dann so Solargrafie-Fotografen, jetzt zum Beispiel aus Spanien oder sowas, die haben mit Feuchtigkeit und so weiter gar kein Problem. Die kennen ihre Dosen wirklich jetzt halt einmal, weil ich über noch längere Zeit und so weiter draußen hängen lassen, ohne dass Gefahr läuft, dass sich die ganze Sache dann einfach halt dann in Regen dann einfach auflöst und so weiter. Von daher wären tatsächlich in südlicheren Gefilden dann auch längere Belichtungszeiten möglich.
Und Spanien ist ja nicht so weit weg.
Grundsätzlich nicht.
Nach. Grundsätzlich nicht. Oder das ist gerade was Spannendes gesagt. Kleine Community, wenig Treffer bei Google, logisch, kleine Community, kleiner Auftritt. Aber wie schaut es denn aus auf den Socials? Ich habe der Seite ja auch ein bisschen durchforstet vorher und habe natürlich, übrigens, es gibt alle Links in den Shownotes bei uns im Podcast. Einfach mal reinschauen dann. Instagram, und ich habe entdeckt, kommen wir später dazu. Wie ist es bei Instagram?
Auf Instagram findet man tatsächlich jetzt unter dem Hashtag eben Solarographie und oder Biercan-Fotografie und so weiter, findet man tatsächlich einige Schlagworte. Und ja, da gibt es, also weil ich, wie gesagt, in Spanien gibt es da wirklich einige Fotografen, wo du sehr interessante Sachen machen oder auch in Polen. Und also das ist wirklich, kann man sagen, ein internationales Phänomen tatsächlich, gibt es überall ein wenig. Und dann ja, schaut man natürlich auch schon fasziniert oft einmal über den Tellerrand hinaus und denkt sich, Mensch, ja, jawohl, also auf so eine Einstellung oder sowas, da kann man das auch mal machen. Da kann man sich immer wegen ja, gegenseitig inspirieren, möchte ich sagen.
Und jetzt komme ich noch mal dazu, gerade angedeutet, du hast auch einen Vero-Account. Vero ist ja jetzt bei den... Christopher Schau, du kennst deinen eigenen Vero-Account nicht?
Ach, Vero, jetzt, ja, jetzt, genau.
Okay. Ja. Du hast ja auch einen Vero-Account, ich nenne ihn ja mal Vero-Account. Wie sieht's denn da aus? Das ist ja komplett andere, Vero ist ja nicht Algorithmus gesteuert, sondern einfach nur Zeit gesteuert, die Community.
Richtig, genau. Und das Vero hatte ich mir mal angeschaut gehabt, wegen ihm so als Alternative zu den jetzt ganzen Social Media Kanälen und sonstiges, einfach um noch einmal vielleicht eben do andere jetzt mit anderen Leuten in Kontakt treten zu können. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass da tatsächlich das Klientel ist einfach auf Vero, wie ich jetzt so ganz anders, muss man sagen. Also gerade noch so vom Daddy Song, es ist von den Nutzern, glaube ich, ziemlich viel jetzt aus Nordamerika und so weiter, wo jetzt dann sehr viele Follower dann eigentlich dann gefunden haben oder so, wo man sich austauscht. Und ja, es ist eigentlich eine ganz andere Plattform, wo man dann natürlich auch ganz gerne mal reinschaut.
Wenn du Instagram und Vero miteinander vergleichen würdest, wo bekommst du das für dich fachlich bessere Feedback?
Also das ist ganz klar Vero. Also da hat man eigentlich, möchte ich sagen, Fachpublikum, wenn man so will, größtenteils, während man jetzt halt eben auf Instagram und sonstige Sachen, da hat man immer die ganz normalen User, wenn man so sagen möchte.
Die breite Masse.
Richtig, genau.
Ja. Wie bietet das eine noch das andere schlechtere? Das ist einfach nur ein anderes Publikum.
Genau, ja. Und deswegen war es mir eben wichtig, dass man halt dann trotzdem eben auch gerade diese Nischenfotografien trotzdem schaut, dass man halt das die Leute gerne ein wenig zeigt und so weiter. Von wegen, Mensch, schaut her, was man alles mit einfachsten Mitteln tatsächlich machen kann, gerade auch fotografisch. Und dann muss man doch halt natürlich Facebook, Instagram und Vero gerne mit reinnehmen.
Den Leuten zeigen kann, ist das nächste Stichwort eigentlich. Wann gibt es denn wieder was zu sehen von dir? Du hattest gerade eine Ausstellung in Kulmbach. Die nächste ist in Vorbereitung, glaube ich.
Ja, genau. Nee, also das in Kulmbach, die Ausstellung, hat mich jetzt sehr gefreut, dass man das jetzt Anfang des Jahres umsetzen konnte tatsächlich. Und ja, das Problem, oder möchte ich sagen, nachdem, wie wir schon gesagt haben, die ganze Sache, weil das sehr, sehr langwierig ist, habe ich jetzt schon wirklich zu kämpfen gehabt. Oder es hat seine Zeit gedauert, drücken wir uns so aus, um jetzt dann hier 20 Aufnahmen für diese Ausstellung zusammenzubekommen. Wo ich suche, die sind auch wirklich jetzt es wert, ausgestellt zu werden. Aber nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall weiterhin dabei, deswegen hängen ja aktuell auch wieder jetzt halt einige Kameras draußen, für eine neue Ausstellung hinzuarbeiten. Aber wann die dann stattfinden kann tatsächlich, das hängt ein wenig davon ab, wie viel Glück habe ich dann mit meinen kommenden Aufnahmen.
Wobei du kannst auch rein theoretisch, schlechte Aufnahmen ausstellen, weil...
Ja, theoretisch. Aber ich denke mal, der Künstler soll mit sich selber auch schon zufrieden sein. Also man hat seinen Anspruch an sich selber.
Und deswegen auch mehrere Kameras, weil Vorbereiten einer Ausstellung und sonst gerne mal 20 Jahre dauert.
Da kann man ein wenig Zeit dafür einplanen. Dann genau.
Wenn du 20 Bilder brauchst, nur eine Aufnahme pro Jahr machst, ja, wäre mal ein Projekt.
Wäre mal ein Projekt. Peter, geben wir das Projekt mal an. Eine Aufnahme pro Jahr?
Nee, besser nicht.
Also ich erinnere mich an eines meiner Lieblingsbücher. Da hat ein Fotograf war unterwegs mit einer Kamera, einer Linse und einem Film.
Ja.
30 Tage lang. Und hat sich vorgenommen, jeden Tag ein Foto zu machen.
Cool.
Er hat auch gesagt, er macht kein zweites. Das heißt, das Foto, das er gemacht hat, musste sozusagen die Essenz des Tages beinhalten für ihn.
Boah.
Es durfte dann auch keinem mehr kommen.
Richtig, also das ist leider, stelle ich mir extrem schwierig vor.
Das Spielchen, das machen wir in den Urlauben immer. Ich habe doch die Polaroid immer dabei. Ein Foto am Tag. Das muss halt eigentlich im Idealfall der,
Die Essenz des Tages, ja.
Das Ding des Tages sein, genau.
Ah, das weiß man halt vorher immer nicht. Also ansonsten fotografiere ich ja auch eigentlich hauptsächlich dann eben jetzt auch digital, aber gerade für so Städtereisen hat sich jetzt für mich eigentlich trotzdem auch bewährt, dass ich dann mein digitales Equipment eigentlich zu Hause lasse, weil ich dann nur jetzt dann mit der analogen Minolta und einer Festbrennweite dann in der Stadt unterwegs bin, weil man ist einfach anders unterwegs. Aber da habe ich mich bisher zumindest dann auf pro Trip auf einen Film festgelegt. Vielleicht auch, wenn es länger ist, mal zwei Filme. Aber jetzt dann pro Tag nur eine Aufnahme, muss ich sagen. Also, wow, ist sportlich.
Ich verlinke es auf alle Fälle, den Beitrag zu dem Fotografen in unseren
Show. Sehr spannend, ja.
Extrem tolles Buch.
Ist die Frage.
Chasing in the Light.
Irgendwas hast du gesehen.
Chasing in the Light, Steven Sandberg oder ähnlich. Ah, ich verlinke es dann einfach.
Steht im Buch auch drin, wie oft dass ich dann auch in den Hintern bissen hat, war es halt doch nicht die Top-Aufnahme.
Es war die Top-Aufnahme.
Es
war einfach die Top-Aufnahme. Du bist jetzt nicht nur unterwegs mit irgendwelchen kleinen Döschen im Wald, sondern du hast auch noch Standbein ist ein schwieriges Wort, fotografische andere Genres, das du bedienst, unter anderem Lost Places.
Richtig, so, genau. Ja.
Wie ich das sehe, hast du vorhin schon gesagt, im Wald gilt auch Leave Nothing But Your Footprints, also nur die Fußabdrücke bleiben zurück, auch bei Lost Places. Aber ich wollte noch mal zur Kamera Minutera kommen. Erzähl uns mal kurz darüber was.
Die Kamera Minutera, genau. Wir haben es halt, weil ich viel mit so lateinischen Kamerabezeichnungen und so weiter, Kamera Oscura, Kamera Minutera, genau. Die Kamera Minutera ist auch eine ganz spannende Geschichte, da bin ich, glaube ich, auch über die sozialen Medien vor einigen Jahren schon drauf gestoßen. Und zwar handelt es sich dabei um eine richtige analoge Kamera mit angehängter Dunkelkammer für den mobilen Einsatz draußen auf der Straße. Solcher hat es tatsächlich dann halt um die Jahrhundertwende oder bis nach in die 40er, 50er Jahre hat es da an zu den großen Städten oder an welchen Touristen, Hotspots und so weiter, hat es da so fliegende Fotografen gegeben, welche da eben dann ihre Dienstleistung in Form von eben, jawohl, ich mache jetzt dann hier vor dir, jetzt vor der Akropolis zum Beispiel eine Aufnahme, angeboten haben. Und nachdem es zu der Zeit, Polaroid gab es noch nicht, jetzt digitale Sachen sowieso noch nicht, musste man sich überlegen, Mensch, wie kann ich jetzt in eine Box eine ganz normale Kamera jetzt integrieren und dann auch gleich noch Entwicklungstanks und sonstiges mit rein. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich für uns da jetzt wie in der Region doch eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, im Grunde mal, um sich da auf Märkten sonst was da wegen eine kleine fotografische Bereicherung mitzugeben. Und deswegen habe ich mir da wegen Pläne rausgesucht, gibt es auch andere Leute, wo das schon gemacht haben, und habe dann in einem halben Jahr Eigenarbeit dann tatsächlich damit so eine eigene Kamerabox dann gebastelt mit einer eigenen Bildbühne drinnen und Zeug und sonst was, dass man eben dann wirklich dann, wie jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, auf eben verschiedenen Märkten einmal die Leute dann wirklich ganz traditionell wie für 100 Jahre porträtieren kann.
Und die können das auch gleich mitnehmen.
Die können das dann gleich mitnehmen. Sie müssen aber ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde oder sowas dauert es tatsächlich vom Hinsetzen, bis das dann die fertige Aufnahme dann dabei ist. Aber die meisten Leute, also nehmen diese Wartezeit gerne in Kauf und schauen dann fasziniert zu, was man da dann macht, wenn man dann blind in diesen Kasten dann eigentlich dann drinnen arbeitet und mit der Fotochemie dann hantiert und so weiter. Es sorgt immer für großes Erstaunen, möchte ich sagen.
Blind in dem Kasten sagt uns schon mal, das ist etwas größer als ein kleines Filmdöschen. Das ist so ein geschätzt, sage ich jetzt mal, 50 cm Kantenlänge.
Ja, doch, kann man sagen. Also wie man sich so eine Eurobox vielleicht vorstellt, so 60 cm auf so ungefähr das Format, hätte ich mal sagen. Also ganz leicht ist es nicht.
Die letzte Kamera, mit der ich da in dem Format in Kontakt war, die hat der Polizei gehört. Stand am Straßenrand, ich kann das Bild aber nicht gleich mitnehmen.
War aber auch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme.
Und
ganz schön teuer, wenn es da war.
Ganz ehrlich, ich würde den Fotografen am liebsten verklagen, so dumm, wie ich da geschaut habe. Aber ich glaube, das ist dann einfach so dabei. Peter, hast du noch was?
Ich habe eigentlich nur überlegt, wie man bei diesem Hobby und so weiter sich das finanziert und wie man die Zeit findet dafür. Also klar, die Solargrafie ist einmal ein Döschen im versteckt.
Richtig, klar, genau. Aber das kostet quasi nichts, plus Zeit und Geduld, möchte ich sagen. Genau.
Aber jetzt hier mit der Kamera Minutera bauen und dann unterwegs sein und so weiter?
es ist eben, wie wir schon gesagt haben, es ist ein Hobby, muss man sagen. Und im Grodner dann eben, wenn man sich wirklich dann mal so hinstellt und eben da mal ein paar Bilder macht oder was du kriegst, dann gerne mal ein wenig Trinkgeld in den Zug steckt, natürlich dann für die Arbeit, was man sich macht. Und es ist dann die Leute trotzdem Marge was wert, weil sie halt sehen von wegen, Mensch, das ist echt einmal was anderes. Das ist ein handwerklich aufgenommenes Bild. Ich meine, wo gibt es sowas heutzutage großartig schon noch? Und dann, ja, ist das jetzt keine Einnahmensquelle, da muss man tatsächlich sagen, aber es ist jetzt auch nichts, wo man jetzt massiv dann jetzt Geld verbrennt.
Okay. Wir haben es am Anfang nicht verraten und ich habe es bewusst nicht verraten, weil ich erstmal über das Thema reden wollte und schauen kann, wo uns das hinführt. Christopher ist Jahrgang 1994. Das heißt, er ist nicht zwingend mit Dunkelkammer, Chemie, Dosenschütteln, Rotlicht, C41-Prozess groß geworden.
Nicht unbedingt, ne?
Sondern er hat es erschmeckt.
Richtig, man wollte es einfach ausprobieren. Also ich bin daheim, kann man sagen, in einem auch schon fotografisch geprägten Haushalt jetzt aufgewachsen. Also mein Vater ist ein ambitionierter Hobbyfotograf und dann war das für mich selbstverständlich, ist daheim schon immer fotografiert worden. Wenn man jetzt so hingefahren ist, hat man seine Aufnahmen gemacht und so weiter und dann ist man da damit eigentlich dann ein wenig so mit reingekommen und dann waren halt natürlich dann auch eben jetzt auch von den Großeltern zum Beispiel oder eben von meinem Vater waren dann eben analoge Kameras zu Hause. Und ich meine, das sind ja Top-Dinger, muss man tatsächlich sagen. Und da wäre es eigentlich zu schade gewesen, dachte ich mir selber schon, wenn man die eigentlich gar nicht nutzt. Und ich denke so insgesamt auch für mein ganzes fotografisches Verständnis jetzt halt eben vom Zusammenspiel Licht und Empfindlichkeit und sonst was, hat mir das massiv geholfen, dass ich mich tatsächlich auch dann, weil ich dann einige Jahre intensiv mit der analogen Fotografie beschäftigt habe, um einfach da wegen, sag ich mal, das Handwerkszeug eigentlich irgendwie zu beherrschen.
Das ist das Belichtungsdreieck in Extrem.
Genau.
Ich glaube, das ist kein Dreieck mehr. Hast du schon mal ausgerechnet, was das für eine Blende ist, das Lächeln, das da vorne drin ist? 64 ist da ja das Kleinste, was du hast.
Ich habe mir schon mal vor einer Getränkedose habe ich da schon mal Berechnungen gemacht und ich glaube, da ist mir echt jetzt so zwischen 150 aufwärts. Also das werde ich minimalst. Aber das passt ja für die Langzeitbelichtung, werde ich sehr gut. Also genau.
Okay, wenn jemand sowas mal selber ausprobieren will. Wie geht man daran? Wo findet man die Tipps, dass man sich das selber baut? Klar, Filmdose irgendwo herkriegen, geht von mir aus nur bei irgendwelchen Online-Plattformen. Ein Filmloch kriegen geht wahrscheinlich auch noch, aber welche Lochgröße, wie probiere ich es aus und so weiter?
Also das Einfachste, da hätte ich fast sagen, auf meiner Homepage vorbeischauen. Da habe ich ein kleines Making-of tatsächlich dann einmal zusammengeschrieben gehabt in meinem Blog.
Gibt es in den Shownotes?
Da ist das dann entsprechend einmal der ganze Prozess auch etwas bebildet dann einmal aufgeführt. Aber man braucht tatsächlich nicht viel. Also natürlich, man muss halt jetzt ein wenig ein Schwarz-Weiß-Fotopapier zufälligerweise zu Hause haben oder jemanden kennen, der vielleicht noch experimentiert damit. Aber jetzt die materiellen Hürden, die sind quasi jetzt nicht vorhanden. Man braucht ein bisschen Bastelei, muss man sagen. Und wenn man dann eben tatsächlich dann so eine Dose hat, man macht mit der Nadel einfach ein ganz kleines Loch rein, man legt sein Papier rein und so weiter. Mit ein wenig ausprobieren und mal einer kleinen Anleitung kann man da auf jeden Fall jederzeit anfangen.
Filme und Papier gibt es ja noch zur Genüge, muss man sagen, werden auch teilweise wieder aufgelegt.
Also richtig, ja.
Einige der besten Quellen, die ich kenne dafür, kommen aus Finnland oder eben aus meinem Lieblingsshop aus Amsterdam, dem Analog-Shop. Das ist immer eine gute Anlaufstelle, um zu vernünftigen Preisen vernünftiges Material zu bekommen.
Richtig, genau. Das ist in den letzten Jahren echt wieder mehr geworden, muss man tatsächlich sagen. Also gerade, dass jetzt ja auch verschiedene Firmen auch wieder neue Filme sogar wieder rausbringen und so weiter. Es hat echt ein Revival erlebt und ist echt eine sehr spannende Geschichte, muss man tatsächlich sagen.
Würdest du dich dann auch an den C41-Prozess herantrauen? Also nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder hinten zu machen, sondern eben auch Farb?
Also jetzt zu Hause tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also dafür ist dann der Aufwand war mir immer persönlich zu groß. Also Schwarz-Weiß finde ich absolut cool. Jawohl, in meine Dose rein, Kipprücken muss sonst was alles. Und dann haben wir wirklich jetzt halt wunderbar da jetzt halt Aufnahmen jetzt auf dem Schwarz-Weiß-Film, wie man es jetzt halt so im Labor eigentlich jetzt halt, die machen nichts besser wie jetzt halt ich. Aber tatsächlich jetzt halt Farbe, habe ich mir gedacht. Und Dia sowieso, also das kennen tatsächlich die Profis dann besser als ich, was dann den Aufwand eigentlich angeht. Aber alles Weitere macht man dann gerne wieder selber.
Ich habe die Seite mit deinen Solarografien noch offen. Die sind ja alle bunt.
Richtig, genau.
Kolorierst du dann digital nach? Oder ist es wirklich, dass es einfach in diesem Prozess schon von sich aus durch die Chemikalien, die da auf dem Bild entsteht?
Genau wie du sagst, also diese Farben jetzt auf dem Schwarz-Weiß-Fotopapier entstehen tatsächlich durch das Oxidieren, das Ausfallen von diesen Silbersalzen, die da in dem Papier schon enthalten sind. Und da kann man eben sagen, dass dann von Hersteller zu Hersteller, denn er ihr Form die Formel, wie das dann zusammengesetzt worden ist, natürlich dann variiert von den Zusatzstoffen und entsprechend reagiert das Papier auch anders. Die einen haben auf einmal mehr Rottöne drin, mehr Grüntöne, sonst was alles. Und ja, genau, also deswegen, so kommt auch dann die Farbe tatsächlich auf das Schwarz-Weiß-Fotopapier.
Okay. Das wäre jetzt, das hat mir jetzt einfach noch gewundert, das ist dein Schwarz-Weiß-Papier, ja, aber das
genau,
ist alles ja wirklich
ja.
Kunterbunt.
Das war Matt oder glänzend, der Fotopodcast der Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Unger.
Ich bin Peter Müller.
Und zu Gast bei uns war
Christopher Rau.
Servus.